Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Die schottische Nationalgalerie jubelt. Auf der Rückseite eines Gemäldes von Vincent van Gogh haben Museumswissenschaftler eine überklebte Skizze des Malers entdeckt. Verspricht das Selbstporträt eine Sensation? Wir stellen die Frage. Sri Lanka befindet sich im Ausnahmezustand. Wir sprechen mit dem Leiter des Goethe-Instituts in Colombo über die Bürgerproteste und über das, was Kulturschaffende in dieser chaotischen Zeit geben können. 180 Menschen starben vor einem Jahr bei der Flutkatastrophe, die das Ahrtal verwüstet hat. Politiker besuchten heute die Region und Bundespräsident Steinmeier versicherte:
Selbst wenn die Flut im Ahrtal heute nicht mehr auf den Titelseiten der Tageszeitungen steht, der Politik ist bewusst, was sich hier ereignet hat.
Wir fragen, wie die Restaurierung von Bildern, Skulpturen, Dokumenten und Möbeln vorangeht, die in den Wassermengen schwer beschädigt wurden. Es sind Van Goghs reiches Bildwerk und die Legenden, die sich um seine Person, seine Nöte und seinen vermeintlichen Wahn ranken, die alles, was ihn betrifft, schnell als Sensation erscheinen lassen. Man kann sich jedenfalls gut vorstellen, wie groß der Jubel war, als Museumswissenschaftler der schottischen Nationalgalerie in Edinburgh eine Skizze entdeckten, die mit sehr großer Sicherheit Vincent van Gogh zugeordnet werden kann. Am Nachmittag erreichte uns die Meldung und wenig später habe ich mit unserem kunstversierten Deutschlandfunk-Kollegen und Autor Stefan Koldehoff gesprochen. Sie sind, Herr Koldehoff, auch Van Gogh-Biograf, das heißt vertraut mit Fälschungen, Skandalen, Mythen und natürlich den Lebensverhältnissen und Werkphasen des Malers. Was für ein Überraschungsfund ist denn nun in der schottischen Nationalgalerie gemacht worden?
Dass man auf der Rückseite von Van Gogh-Werken Bilder findet, das ist nicht so außergewöhnlich. Was man da jetzt aber in Edinburgh offenbar gefunden hat, das ist es schon. Es handelt sich nämlich nicht um irgendeine Skizze oder um irgendein Stillleben oder sowas. Da gibt es viele von, auch auf Rückseiten von Bildern. Nein, es scheint ein Selbstbildnis zu sein. Also das heißt, Van Gogh hat ein Bild aus seiner Frühzeit im holländischen Nuenen offenbar sich nochmal vorgenommen, als er später in Paris gewesen ist, 1886, 1887, hat festgestellt, ich habe kein Material, ich habe nicht wirklich ein Motiv, ich kann mir kein Modell leisten, also setze ich mich vor den Spiegel und mal mich selbst. Und dieses Bild ist jetzt mehr oder weniger durch Zufall gefunden worden.
Wieso wurde denn so eine Skizze, die ja auf der Rückseite des Bildes wohl entdeckt wurde, damals überklebt?
Naja, das ist eben das Besondere daran. Es gibt manche Bilder im Van Gogh Museum in Amsterdam beispielsweise, aber auch im Metropolitan Museum gibt es so eins. Da sind die ganz offen zu sehen, diese Rückseitenbemalungen, weil Van Gogh das einfach so offen gelassen hat. Es gab aber eine Zeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts, so um 1900 rum, da war man der Meinung, ach, das mit der Leinwand, das ist alles nicht so toll. Wir dublieren diese Leinwände. Das heißt, wir hinterkleben sie lieber, dann wird es stabiler. Und wir hinterkleben sie entweder mit einer anderen Leinwand oder gleich mit Pappe, dann ist es so richtig kräftig. Und das hat man offenbar im Falle dieses Bildes, das irgendwann dann in Edinburgh gelandet ist, gemacht. Das heißt, auf der Rückseite dieser Bauersfrau, von der ich vorhin erzählt habe, da ist eine Pappe, da sind Etiketten, da kann man nachvollziehen, auf welchen Ausstellungen das Bild schon mal gewesen ist. Aber von dem Selbstbildnis ist nichts zu sehen. Und das macht es jetzt so mühsam. Man muss ganz, ganz vorsichtig versuchen, mit Lösemitteln und anderen Dingen diese Pappe jetzt wieder loszulösen, ohne dabei auf der einen Seite das Selbstbildnis, ohne aber auch die Bauersfrau auf der Rückseite in irgendeiner Weise zu beschädigen.
Aber man kann schon sicher sein, dass der Entwurf, diese Skizze, echt ist, oder?
Also da spricht schon einiges für. Ich meine, wer würde sonst überhaupt an so ein Van Gogh-Bild, das lange in der Familie geblieben ist, bevor es dann verkauft wurde, rangekommen sein? Und wer würde dann auf der Rückseite so ein Bild malen und es nicht sofort in den Handel geben, sondern überkleben lassen? Das ist das eine. Das zweite ist, man kennt ja bisher nur ein Röntgenbild. Man kennt noch nicht mal die Farbversion davon. Man weiß nur in etwa, was da hinten drauf ist. Man sieht es so schemenhaft auf der Röntgenaufnahme. Und das ähnelt schon sehr den Selbstbildnissen, die man von Van Gogh aus der Pariser Zeit kennt. Er trägt einen Hut, er trägt so ein Tuch, das am Hals verknotet ist. Er hat den Bart, man erkennt sogar den stechenden Blick. Röntgenaufnahmen sind ja inzwischen auch sehr gut. Also es spricht schon auch stilistisch einiges dafür, dass er sich da gemalt hat.
Ich war bei einem Besuch des Amsterdamer Van Gogh Museums absolut frappiert von der Fülle der Selbstbildnisse. Der hat ja kontinuierlich am Ausdruck gearbeitet auch. Und ja, dass ein Selbstbildnis gefunden wurde, erscheint deshalb vielleicht ein bisschen weniger einzigartig. Oder würden Sie sagen, das ist doch ein Sensationsfund?
Ich glaube, das hängt so ein bisschen davon ab, wie das Ganze tatsächlich im Original aussieht. Also wenn das denn irgendwann mal, und das hat die Nationalgalerie angekündigt, restauriert ist, dann werden wir sehen, was er da eigentlich gemacht hat. Er war sehr, sehr experimentierfreudig in Paris. Er hat die dunklen Farben seiner frühen holländischen Jahre aufgegeben. Er hat die Impressionisten kennengelernt. Er war mit Toulouse-Lautrec, mit Pissarro befreundet. Die haben ihn alle auch sehr geschätzt, auch als Künstler. Und er ist wagemutiger geworden. Er hat Farbe ausprobiert, er hat pointillistisch in diesen kleinen, kurzen Farbstrichen gemalt. Und wenn das jetzt zum Beispiel so ein Bild wäre, in dem deutlich wird, Van Gogh ist eigentlich da am Scheideweg vom klassischen, eher etwas langweiligen akademischen Maler hin zu dem, den wir heute so schätzen, dann wäre es schon eine Sensation, dann wäre es toll. Wenn es nur eins von, ich glaube, inzwischen 30 oder 40 Selbstbildnissen ist, in denen er mal geguckt hat, wie funktioniert dieses Rot und wie setze ich die Striche einigermaßen vernünftig nebeneinander, dann ist es nicht so doll. Andererseits, irgendwie ist ja bei Van Gogh immer alles eine Sensation. Ich erinnere mich, dass auch bei solchen Röntgenuntersuchungen mal auf der Rückseite ein Frauenbildnis im Röntgenbild entdeckt wurde, das auch noch eine nackte Brust hatte. Und da war dann sofort klar, das konnte nicht irgendein Modell sein oder irgendjemand, den er auf der Straße angesprochen hatte. Das musste auf jeden Fall Van Goghs Geliebte sein. Drunter ging es nicht.
Also hat auch dieser Fund vielleicht das Zeug, eine Lücke noch zu schließen im Werk. Ausgeschlossen ist es nicht.
Möglicherweise, ja. Aber wie gesagt, das wird 2-3 Jahre dauern, bis wir das erfahren.
In der schottischen Nationalgalerie in Edinburgh haben Museumsleute bei einer Routineuntersuchung auf der Rückseite des Gemäldes Bäuerin mit weißer Haube ein bisher unbekanntes Selbstporträt von Vincent van Gogh entdeckt. Stefan Koldehoff hat den Fund für uns eingeordnet. Dafür danke und noch einen guten Abend.
Danke.
Seit dem Wochenende befindet sich Sri Lanka im Ausnahmezustand. Staatspräsident Rajapakse war vor den Massendemonstrationen auf die Malediven geflohen und musste von dort aus wegen weiteren Protesten ein Flugzeug nach Singapur nehmen. Seinen Regierungschef Wickremesinghe ernannte er zum Übergangspräsidenten. Aufgebrachte Bürger drangen in dessen Bürogebäude ein. Stefan Winkler leitet das Goethe-Institut in Colombo. Wegen der mehrstündigen Zeitverschiebung haben wir unser Gespräch aufgezeichnet. Eine Sprecherin der Protestbewegung hat gesagt, man würde sich friedlich aus dem Präsidentenpalast und dem Amtssitz des Regierungschefs zurückziehen, den Kampf aber nicht aufgeben. Was haben Sie, Herr Winkler, auf den Straßen gesehen?
Es gilt der Ausnahmezustand und damit zurzeit auch eine Ausgangssperre. Das heißt, ich bewege mich nicht sehr viel auf den Straßen und wenn mit dem Fahrrad, denn es gibt ja kaum noch Benzin und Diesel. Und was da auf den Straßen zunächst mal auffällt, sind riesige Schlangen von Autos und Tuk-Tuks, die in vielen Straßen quasi eine komplette Fahrspur belegen und blockieren und dort 2, 3 oder manchmal sogar 5 Tage warten, um Benzin zu bekommen. Das ist also das, was zunächst mal auffällt. Ansonsten sind die Straßen weitgehend leer, bis auf die, wo Protestmärsche stattfinden. Das ist aber relativ weit weg von mir.
In den letzten Tagen sind Bilder um die Welt gegangen, auf denen sieht man Menschen, die im Swimmingpool des Präsidenten baden, die hineinspringen und alle Räume des Palastes inspizieren. So etwas geschieht, wenn eine Revolution im Gange ist. Aber offenbar wollen die Leute nichts mutwillig zerstören. Auch das wäre ja irgendwie nachvollziehbar.
Das stimmt, genau das beobachte ich auch. Auf der einen Seite ist die Stimmung extrem frustriert, denn die wirtschaftliche Situation beeinträchtigt ja alle Bereiche. Also es gibt kein Benzin, kein Diesel, die lokalen Lebensmittel sind dadurch auch sehr teuer geworden. Aus dem Ausland kommt kaum noch etwas, weil es keine Devisen mehr gibt, um die Sachen zu bezahlen, auch Medikamente und Düngemittel. Dazu kommen stundenlange Stromausfälle, Und aufgrund des Benzinmangels können viele Menschen gar nicht zur Arbeit kommen, zum Beispiel auch nicht in die Krankenhäuser. Das heißt, es ist Grund genug dafür eine extreme Frustration. Die Leute haben die Nase voll und dennoch bleibt es meinen Beobachtungen nach weitestgehend friedlich.
Es heißt, die Massenproteste gegen die Regierung hätten die Generationen und Religionen vereint. Wer rückt denn da jetzt zusammen?
Nun, in der Tat gab es diesen Moment, bei dem Singalesen und Tamilen, Muslime und Christen vereint waren. Man hat dann Bilder gesehen, auf denen buddhistische Mönche, katholische Priester und muslimische Imame Hand in Hand gehen auf den Protestmärschen. Es gab aber auch kritische Stimmen, also gerade aus den Reihen der Minderheiten, die sagen jetzt, an die singalesisch-buddhistische Mehrheit gerichtet, jetzt, wo es euch ans Eingemachte geht, fordert ihr Solidarität aller Sri Lanka ein. Aber wir, also aus der Minderheit, wir protestieren ja seit langem gegen die Ungerechtigkeiten und die Diskriminierung. Also da gibt es durchaus sehr unterschiedliche Stimmen. Genauso was die Generationen betrifft, ich habe heute gerade mit einem Schriftsteller gesprochen, der sich da mit seiner Tochter ein wenig gestritten hat, die das Ganze natürlich radikaler sieht als junge Musikerin und da auf die Barrikaden gehen möchte, während er zur Zurückhaltung mahnt.
Wie engagieren sich denn Kulturschaffende und Intellektuelle in Sri Lanka überhaupt in dieser angespannten Situation?
Die Kulturszene ist sehr aktiv. Also in der Protestzone, also Gota Gogama, also Gota, der Name des Präsidenten, geh aufs Dorf, also geh nach Hause bedeutet das. Die habe ich selbst im März einmal besucht und konnte mir so ein persönliches Bild machen. Da gab es eine Unmenge Zelte, also ein Zeltdorf mit allen möglichen Aktivitäten, Vorträgen, Diskussionen, einer mobilen Bibliothek. Da haben Künstler ausgestellt und gearbeitet, Musiker, Performer. Es gab ein Kino in einem Zelt, ein sogenanntes Tränengas-Kino, eine People's University, die Programme für die Besucher organisiert hat und, und. Besonders interessant waren Videokünstler, die haben heimlich große Projektoren aufgebaut und dann Animationen auf den Präsidentenpalast projiziert, um zur Solidarität gegenüber der Regierung aufzurufen. Aber auch traditionelle Künstler gab es dort und im Internet läuft natürlich auch viel mit Memes und Parodien auf YouTube und TikTok. Also die Kulturszene ist sehr aktiv und gibt dadurch auch den Protesten einen Ausdruck und den Leuten eine Stimme.
Halten Sie denn, Herr Winkler, in dieser Umbruchzeit das Goethe-Institut in Colombo offen?
Eingeschränkt. Also unsere Sprachkurse, die Deutschkurse finden online statt. Zurzeit sind unsere Mitarbeiter auch freigestellt zu kommen, je nachdem, ob sie eben Transportmittel finden oder Benzin haben. Ansonsten können sie im Homeoffice bleiben und von dort arbeiten, falls sie eben Strom haben zu Hause. Interessanterweise steigt die Nachfrage nach Deutschkursen zurzeit und ich befürchte, der Grund dafür ist, dass viele junge Leute das Land verlassen wollen. Was die Kulturarbeit betrifft, ist das eher eingeschränkt.
Ja, eingeschränkt schon, weil die Menschen natürlich Hunger haben, es an allem mangelt. Also elementare Bedürfnisse müssen ja befriedigt werden. Aber wie wichtig ist trotzdem die kulturelle Arbeit in einem Land, das mit solchen Krisen zu kämpfen hat?
Ja, richtig. Das ist immer die Gretchenfrage. Wir wissen aber von Feedback von den Besuchern, die uns sagen, bitte macht weiter, organisiert Veranstaltungen. Wir wollen auch etwas anderes sehen. Und so planen wir zurzeit weiter. Wir haben Ende des Monats eine Produktion vom Ballhaus Naunenstraße mit dem Tänzer Raphael Hillebrand eingeladen. Da ist natürlich ein Restrisiko dabei, aber wir beobachten die Lage natürlich sehr genau. Und bis jetzt erhalten wir die Planung dazu aufrecht. Wir sind ja schon länger in einem Krisenmodus als Goethe-Institut. Erst Pandemie und dann die Wirtschaftskrise. Und wir haben daraus gelernt. Das war natürlich vor allem für die Kulturpartner im Musik-, Tanz- und Theaterbereich besonders lange Durststrecke. Und daher haben wir uns auch früh entschlossen, diese Szene zu unterstützen, indem wir neue Stücke in Auftrag geben und professionell in Ton und Bild aufnehmen lassen. Da haben wir also eine eigene Musikwebsite Tattoo Patto ins Leben gerufen. Und da ist der letzte Song, der ist zwar aus dem Januar, aber wir haben ihn jetzt veröffentlicht im Juni, deutet bereits auf die Entwicklung hin und wurde jetzt so eine Art Protestsong. Wacht auf, unsere Träume sind in ein großes Loch gefallen, heißt es in dem Song. Und genauso haben wir Fotografen beauftragt, die soziale, wirtschaftliche und politische Situation zu dokumentieren. Und die Ergebnisse haben wir jetzt auch heute online gestellt. Capture the current, also den Augenblick einfangen, die Ereignisse, die sich stetig wandeln.
Für den 20. Juli ist geplant, dass das Parlament den nächsten Präsidenten wählt. Das kann man sich im Moment noch gar nicht so recht vorstellen. Was steht denn abschließend gefragt der Gesellschaft bei der Bewältigung der Krise bevor? Wie blicken Sie, Herr Winkler, als Beobachter in die Zukunft?
Ja, natürlich steht die Wirtschaftssituation im Fokus, die muss man in den Griff bekommen. Da sind sich die Analysten aber weitgehend einig, dass das sehr lange dauern wird, möglicherweise mehrere Jahre. Aber das sind natürlich Themen wie Korruption und Vetternwirtschaft, dagegen muss angegangen werden. Und dann Rechtsstaatlichkeit, Achtung der Menschenrechte und vor allem auch die Repräsentation der Minderheiten. Das sind, denke ich, auch alles wichtige Voraussetzungen für eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung in der Zukunft. Und natürlich auch sind sie dazu wichtig, dass auch Touristen wieder ins Land kommen.
Stefan Winkler leitet das Goethe-Institut in Colombo. Wir haben am Abend über die Lage in Sri Lanka gesprochen und spielen jetzt das Stück an, das er erwähnt hat. Es heißt Wake Up und steht auf der Webseite Tatu Patu, Music from the Fringes of Sri Lanka, die das Institut eingerichtet hat. Seitdem die Humboldt-Universität zu Berlin vor knapp 2 Wochen einen Vortrag der Biologin Marie-Louise Vollbrecht über Sex, Gender und warum es in der Biologie nur 2 Geschlechter gibt, abgesagt hatte, wird über diese Entscheidung gestritten. Studierende hatten, ohne den Vortrag im Wortlaut zu kennen, gegen den Auftritt Vollbrechts protestiert. Sie war zuvor als Mitautorin eines transfeindlich verstandenen Gastkommentars in der Welt an die Öffentlichkeit getreten. Die Studierenden wehren sich gegen den Vorwurf, sie würden unliebsame Positionen einfach wegcanceln wollen. Sie verstehen nicht, warum eine Expertin für die Fortpflanzung bei Tieren zum Verhältnis zwischen Geschlecht und Gender bei Menschen sprechen sollte. Marie-Louise Vollbrecht hat heute ihren Vortrag gehalten und die Humboldt-Universität lud zu einer Diskussion ein. Claudia van Laak hat die Veranstaltung besucht.
Wer erwartet hatte, der Präsident der Humboldt-Universität würde sich entschuldigen, der sah sich getäuscht. Nein, Peter French verteidigte die Entscheidung, bei der langen Nacht der Wissenschaften einen Vortrag der Biologin Marie-Louise Vollbrecht abgesagt zu haben, aus Sicherheitsgründen. Und ja, er würde noch einmal so handeln.
Wenn ich diese Entscheidungen abhängig machen würde und sollte von der Vielzahl der Tweets und E-Mails, die ich da empfangen habe, dann glaube ich, wäre das keine faire und dann wäre das keine gute Entscheidung gewesen. Also von daher ist völlig klar, dass würde sich die Situation genauso wieder bieten, wie sie sich damals dargestellt hat, müsste ich auch so wieder entscheiden. Wohl wissen, was dann danach als Shitstorm auf mich und auf andere und auf die Universität natürlich niedergehen würde.
Es sei eine Abwägung gewesen. Durch die Absage eines Vortrags habe man die anderen Veranstaltungen an der Universität gerettet. Von einer Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit könne nicht geredet werden. Der Uni komme allerdings eine besondere Rolle dabei zu, so Martin Heger, Juraprofessor an der Humboldt-Uni.
Denn eine Universität ist Träger der Wissenschaftsfreiheit. Für sie ist natürlich besonders heikel, wenn man ihr abspricht, noch im Rahmen der Wissenschaft zu agieren. Und die Wissenschaftsfreiheit ist sozusagen die Herzkammer der Universität. Wenn wir sagen würden, die HU hat keine Wissenschaftsfreiheit mehr, dann wäre sie keine Universität mehr.
Der Deutsche Hochschulverband hatte kritisiert, die Humboldt-Uni habe mit der Absage des Vortrags der Wissenschaftsfreiheit einen Bärendienst erwiesen. Auch Bundeswissenschaftsministerin Bettina Stark-Watzinger äußerte sich zunächst ähnlich. Doch bei der Podiumsdiskussion am Abend blieb sie im Allgemeinen. Der Frage, ob Absage bzw. Vertagung des Vortrags die richtige Entscheidung war oder nicht, dieser Frage wich sie aus.
Man muss immer wieder darauf achten, dass das so gut der Wissenschaftsfreiheit dann auch ausgeübt werden kann, denn die Hochschulen sind zum Glück die Orte der freien Debatte und haben natürlich ihre Grenzen, wie ich eben gesagt habe, in der Würde und der Ehre des Gegenüber. Aber sie sind eben diese Orte der Debatte und deswegen muss man diesen Raum auch schützen.
Vor der Podiumsdiskussion am Abend konnte die Biologin Marie-Louise Vollbrecht am Nachmittag, wie von der Humboldt-Uni versprochen, ihren Vortrag Geschlecht ist nicht Geschlecht, Sex, Gender und warum es in der Biologie 2 Geschlechter gibt, nachholen, ohne größere Proteste. Nachfragen ließ die Doktorandin allerdings nicht zu. Auch der Veranstaltung am Abend blieb sie fern. Ihre Begründung?
Die unausgewogene Zusammensetzung des Podiums lässt vermuten, dass es dabei nicht um Biologie gehen wird. Mir ging es immer nur um die Vermittlung von Grundlagenwissen der Biologie. Und mein Vortrag, der ist korrekt. Und ich finde, der muss nicht kontextualisiert werden.
Doch genau das war ja das Anliegen der Aktivisten gewesen. Nicht der Vortrag an sich provozierte ihren Protest, sondern die Person Marie-Louise Vollbrecht. Sie warfen ihr Transfeindlichkeit vor. Heiner Schulze vom Schwulen Museum.
Es ist nicht so, dass Marie-Louise Vollbrecht eine unschuldige Wissenschaftlerin ist, sondern Marie-Louise Vollbrecht hat sich in sozialen Medien auf eine sehr diffamierende Art und Weise über andere Personen geäußert, Gewaltfantasien geäußert. Das ist ja aus so einer historischen Perspektive, knüpft er ganz viel an alte, rechte, rechtsextreme Narrative an.
Eines werde man bei der nächsten langen Nacht der Wissenschaften anders machen, so Uni-Präsident Peter French. Die Vorträge würden künftig kuratiert. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten ihre eigenen Forschungen in den Mittelpunkt stellen. Der Vortrag Vollbrechts hatte nämlich mit ihrer Doktorarbeit nichts zu tun. Darin geht es um das elektrosensorische System von Fischen.
Claudia van Laak, zurückgekehrt aus der Humboldt-Universität, wo sie eine Bundeswissenschaftsministerin gehört hat, die die Universitätsleitung, anders als noch vor 12 Tagen, schont mit Kritik.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Viktoria Eglau für uns zusammengestellt.
Kulturstaatsministerin Roth hat sich im Antisemitismus-Skandal erstaunt und befremdet über die Aussagen von Documenta-Generaldirektorin Schormann gezeigt. Die Grünen-Politikerin warf Schormann vor, ihre Aussagen und Darstellungen zu den Abläufen in den vergangenen Monaten seien nicht zutreffend gewesen und zweifelte ihren Aufklärungswillen an. Es sei zunehmend fraglich, ob die Documenta-Generaldirektorin die Vorgänge aufklären könne oder wolle, so Roth. In einer vorgestern verbreiteten Erklärung hatte Schormann unter anderem geschrieben, dass sie nicht für das Künstlerische zuständig sei und dass die Aufarbeitung der bereits im Januar aufgekommenen ersten Antisemitismusvorwürfe mit dem Bund und dem Land Hessen geschehen sei. Der mit 20.000 Euro dotierte Paul-Celan-Preis für herausragende Übersetzungen ins Deutsche geht in diesem Jahr an Ulrich Blumenbach. Wie der Deutsche Literaturfonds mitteilte, wird Blumenbach für seine Übersetzung des Romans Witz des US-Schriftstellers Joshua Cohen ausgezeichnet. Es sei ihm gelungen, dieses in der Geschichte des Holocaust und der jüdischen Kultur wurzelnde Meisterwerk in all seinen Facetten auf Deutsch lebendig werden zu lassen. Der Paul-Celan-Preis soll Ulrich Blumenbach Ende November in Berlin überreicht werden. In Weimar hat heute das Festival Jiddisch Summer Weimar begonnen. Es ist weltweit eines der wichtigsten Sommerprogramme, die traditionelle und zeitgenössische jiddische Kultur lehren, weiterentwickeln und vor Publikum präsentieren. Bis zum 20. August sind zahlreiche Workshops, Konzerte und Events geplant. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr griechisch-türkisch-jiddische Verbindungen. Vermittelt werden soll das reichhaltige Vokal- und Instrumentalrepertoire dieser vernetzten Musikkulturen. Der künstlerische Leiter Alan Bern sagte dazu im Deutschlandfunk Kultur:
Es gibt hunderte Melodien, Tanzmelodien und Lieder auch, die in all diesen drei Kulturen und auch anderen vorkommen. Sodass, wenn man denkt, oh, ich kenne das, das ist ein jiddisches Lied, es kann sehr gut sein, dass ein griechischer Freund sagt, nee, ich kenne das als ein griechisches Lied. Und Klezmer-Musiker waren überall in diesem Osmanischen Reich sehr, sehr aktiv als die professionellen Musiker und haben Musiker von Kultur zu Kultur transportiert. Und wir haben in diesem Jahr mindestens 2 neue künstlerische Projekte, die eben mit diesem Thema umgehen.
Alan Bern, der Initiator und künstlerische Leiter des Festivals Jiddisch Summer Weimar. Die UNESCO hat eine massive Leugnung und Verfälschung des Holocaust im Online-Dienst Telegram angeprangert. Fast die Hälfte aller Inhalte zum Holocaust auf öffentlichen Telegram-Kanälen leugne oder verzerre dessen Geschichte, heißt es in einem von der UN-Kulturorganisation veröffentlichten Bericht. Dafür wurden rund 4.000 Botschaften zum Massenmord an Juden durch das NS-Regime auf Telegram und 4 weiteren Online-Plattformen ausgewertet. Die BBC legt ihre Nachrichtensender zusammen und streicht deshalb zahlreiche Stellen in Großbritannien. Wegen der Fusion von BBC News und BBC World News sollen etwa 70 Beschäftigte ihre Jobs verlieren. Der neue Sender soll im April des kommenden Jahres an den Start gehen. Tagsüber wird von London und während der britischen Nacht von Singapur und Washington ausgesendet. Die öffentlich-rechtliche BBC muss rund 285 Millionen Pfund einsparen.
Im Juli 2021 kam es in Rheinland-Pfalz zu ungewöhnlich heftigen Regenfällen. Wasser strömte, Flüsse schwollen an. Mehr als 180 Menschen kamen vor einem Jahr bei der Flut im Ahrtal ums Leben. Etwa 17.000 Menschen verloren ihren Besitz. Infrastruktur wurde zerstört. Heute fanden im Landkreis Ahrweiler Gedenkfeiern statt. Bundespräsident und Bundeskanzler kamen an die Orte der Katastrophe. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sprach zu denen, deren Leben noch keine Normalität zurückgewonnen hat, selbst wenn es kleine Lichtblicke gibt.
Ich kann verstehen, wenn Ihnen alles trotzdem manchmal nicht schnell genug geht. Wenn Sie einfach nur wollen, dass es vorangeht. Und ich versichere Ihnen, wir arbeiten jeden Tag hart daran, dass für alle der Wiederaufbau gut gelingt.
Für den Wiederaufbau der Museen und Sammlungen, die am 14. Juli 2021 und in der Folgenacht von der Sturzflut schwer beschädigt wurden, engagiert sich Bettina Schäder. Sie ist Geschäftsführerin beim Museumsverband Rheinland-Pfalz. Guten Abend, Frau Schäder.
Ja, guten Abend, Frau Brinkmann.
Gemälde, Grafiken, Skulpturen und Möbel wurden einfach vom Wasser mitgerissen und mit der Notbergung konnte erst 15 Tage nach der Flutkatastrophe so richtig begonnen werden. Wir haben damals über die Anstrengungen berichtet, aber heute sollten wir vielleicht doch noch einmal kurz zurückschauen. Das Flutwasser war ja kein klares Leitungswasser, es war mit Schlamm versetzt, mit schädlichen Substanzen auch. Wie viel ist denn tatsächlich unwiederbringlich verloren gegangen?
Also die Sammlung umfasste rund 2.800 Objekte und bereits vor Ort mussten während der Bergung 30-40% der Sammlung ausgesondert werden, weil einfach sie derart zerstört waren durch diese Verwirbelungen oder weil sich die Malgründe vollkommen aufgelöst hatten. Und weil natürlich durch das Übereinanderfallen der verschiedenen Mobiliare, auch schwergewichtigen Mobiliare, einfach auch Zerberstungen da waren. Das musste vor Ort schon auf einem Müllhaufen direkt beseitigt werden.
Die Restaurierungsarbeiten sind sicherlich noch lange nicht beendet. Auf was für einen Zeitraum müssen sich Museen, Archive, Depots einrichten?
Naja, also wir haben jetzt gerade mal 180 Objekte direkt in der Bearbeitung oder zum Teil auch schon abgeschlossen. Also einige ganz fertig renoviert, andere in Arbeit. Viele der grafischen Objekte befinden sich derzeit noch in den Gefrieranlagen des Historischen Archivs der Stadt Köln. Die wurden dort nach der Bergung grundgereinigt, zumindest mal abgespült. Und um weitere Schimmelversporung zu vermeiden, hat man die dann eingeschweißt und tiefgefroren. Wenn man die jetzt wieder rausholt, muss man erst einen Gefriertrocknungsvorgang einleiten. Und die Einrichtungen, die Gefriertrocknung machen, haben aber alle schon Warteschleifen, weil natürlich auch selbst aus dem Kölner Archivzusammenbruch immer noch Objekte aufbereitet werden müssen.
Oh je. Auf der Seite des Museumsverbandes Rheinland-Pfalz sieht man aber trotzdem sehr schön, wie ein zum Beispiel stark angegriffener, zerbrochener, schimmelüberzogener Barockengel rekonstruiert wurde. Und er sieht so aus, ja, als wäre ihm nie etwas passiert. Sehr strahlend und mit vergoldetem Kopf. Er ist zurückgekehrt. Mhm. Was konnte denn, Frau Schäder, schon wieder hergestellt und in einzelne Museen zurückgebracht werden?
Also es ist so, dass zum Beispiel Skelettteile aus einem Merowinger-Fund auch wieder rekonstruiert werden konnten. Das war für den archäologischen Befund wichtig. Dort gab es ein Baumgrab, was geborgen wurde. Und das konnte zum Teil über das römisch-germanische Zentralmuseum mit den Holzfunden gemacht werden, aber die Knochen wurden über eine Restaurierungswerkstatt wiederhergerichtet. Es gibt Bildwerke, die tatsächlich auch Landschaften zeigen im Hintergrund von der Ahr, die heute natürlich ganz anders aussieht nach der Verwüstung. Es gibt Porträts von Machula, der den Quellenentdecker von Apollinaris porträtiert hat, solche Dinge, die für die Stadtgeschichte bedeutend sind. Die konnten als erste Priorität der Objekte bereits in Angriff genommen werden und sind entweder in die Sammlung zurück oder jetzt zum Teil auf Reisen, in Wanderausstellungsprojekten, in andere Häuser.
Wird man denn die Schäden der Flut und deren Folgen überhaupt abschließend dokumentieren können?
Also es wird die Frage sein, wie das im Moment mit den Arbeitskapazitäten auch der Museumsleitung zu leisten ist. Die ist in Teilzeit und ist selbst von der Flut betroffen, wie die ganze Verwaltung dort eigentlich. Das ist natürlich auch eine Zeitfrage, wie man sich mit den einzelnen Objekten auseinandersetzen kann, um dann einen Restaurierungsplan mit den Fachleuten zu erarbeiten. Es wurde nämlich zum Beispiel die Quellurkunde geborgen. Da haben wir es mit einem alten Pergament zu tun. Ja, und das ist ganz sensibel, wie da Glas und Pergament aufeinander kleben. Und wie man da jetzt vorgeht in der Restaurierung, ist zum Beispiel noch nicht klar.
Wird auch an Plänen gearbeitet, die künftig besser vor solchen Naturkatastrophen schützen helfen?
Ja, eindeutig. Wir haben uns im Schulterschluss mit den Bibliotheken und Archiven in Rheinland-Pfalz zusammengesetzt und haben überlegt, was kann man präventiv für die Zukunft sichern an Daten, damit da andere Zugriffe möglich sind. Man muss sich vor Augen führen, dass wir direkt nach der Flut schon die ersten Telefonrunden gestartet haben. Aber da war ja kein Durchkommen, die Leitungen waren zerstört. Wenn wir dann durchgekommen sind, haben wir zum Teil auch nur gehört, die Wege sind noch nicht frei. Und heute wollen wir versuchen, ein Kulturgutkataster zu erstellen, dass man von allen Einrichtungen weiß, nämlich wo die Depots sind, damit man da dann zum Beispiel auf den Hochwasserkarten nachgucken kann, wie sieht es im Moment aus. Das hatten wir alles nicht, diese Daten. Man fängt auch anders an, sagen wir mal, sich auszustatten. Wir haben keine Paletten bekommen. Es gab keine Gitterboxen, die man dringend brauchte, um Objekte dann auch später in den Gefrierer zu geben oder in eine Gefrierfirma. Die haben nur Paletten angenommen oder nur Gitterboxen. Da muss man jetzt ganz anders denken mit seinem eigenen Depot, welche Ausrüstung man wirklich auch bereithält für solche Extremsituationen.
Die Kulturgutrettung im Ahrtal läuft weiter. Es braucht einen langen Atem, das haben wir verstanden. Institutionelle Unterstützung und Spendengelder, um weiter Objekte zu restaurieren. Am Wochenende, jetzt im Juli, wird auf jeden Fall gezeigt, was gelungen ist mit 4 Ausstellungen. 2 will ich nennen, eine im Erkenbert-Museum Frankenthal und im Artmuseum Bahnhof Rolandseck. Bettina Scheler vom Museumsverband Rheinland-Pfalz hat uns Einblick in die laufenden Arbeiten gegeben. Danke dafür und alles Gute.
Dankeschön.
Es ist schon lange unübersehbar, dass sich das Weltklima katastrophal verändert und trotzdem wird die Natur weiter ausgebeutet, maßgeblich durch die Industrienationen. Wirtschaftswachstum behält die Priorität. Die Fotografie hat die zerstörerischen Folgen des Kapitalismus von Anfang an kritisch und aufklärerisch begleitet. Jetzt gerät sie im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe selber in den Fokus. Die Ausstellung Mining Photography widmet sich erstmals in großem Umfang der materiellen Seite des Mediums und untersucht den ökologischen Fußabdruck der Bildproduktion. Annette Schneider hat die Ausstellung besucht.
Lässig stehen einige Goldgräber in einer von ihnen umgepflügten, zerstörten Landschaft. Daneben die Ansicht eines von ihnen umgeleiteten, zerstörten Flusses. Die Fotografien entstanden 1850 in Kalifornien. In Hamburg eröffnen sie jetzt auf 2 Meter vergrößert eine außergewöhnliche Ausstellung, deren Idee von der Kuratorin Esther Rulf stammt.
In dem Projekt geht es um die Gleichzeitigkeit eigentlich der Industrialisierung und der Erfindung der Fotografie. Und die Fotografie ist natürlich ein Massenprodukt gewesen und auch Ergebnis einer Industrialisierung und eines sich entwickelnden Kapitalismus.
So wird hier erstmals die von so vielen geliebte Fotografie auf ihren Material- und Warencharakter zusammengestaucht. Und der entpuppt sich, wie bei den meisten industriell hergestellten Produkten, als gewaltig.
Wir beginnen mit dem Kupfer, das für die frühen Daguerreotypien verwendet wurde, dann die Kohle und das Bitumen, das für die Reproduktionstechniken um 1900 verwendet wird, dann das Silber, was im 20. Jahrhundert das wichtigste Element für die Fotografie ist, das Papier und dann für die digitale Fotografie die seltenen Erden.
Nichts wird ausgelassen. Fotos industrieller Tierschlachtung verweisen auf die für die Fotografie bis heute notwendige Gelatine. Eine 10x10 Meter große Karte versucht, geheime Handelswege seltener Erden wie Kobalt aufzuzeigen. Jedes einzelne Kapitel macht schlagartig bewusst, die Entwicklung der Fotografie war und ist eng verbunden mit dem weltweiten Rohstoffhandel und dem Raubbau an Mensch und Natur.
Am deutlichsten wird es vielleicht beim Silber als wichtiges chemisches Element, was in der Fotografie von Anfang an verwendet wird. Und da sieht man natürlich, dass mit dem Aufstieg der Fotografie zum Massenmedium natürlich auch diese Mengen, die wir an Silber brauchen, immens ansteigen. Und schon nach dem Zweiten Weltkrieg ist dann die Fotoindustrie eigentlich der größte Abnehmer für Silber.
So erzählt eine Zweikanal-Videoinstallation poetisch und brutal zugleich eine halb fiktive, halb reale Geschichte des Silberabbaus. Und ein großes Wandbild zeigt einen bewachten Raum vollgestapelt mit Silberbarren.
Man hat das Gefühl, man ist in einem riesigen Banktresor gelandet. Das ist sozusagen ein Bild, was uns einen Einblick gibt in die Silberreserven von der Firma Kodak in Rochester.
Die Ausstellungsmacherinnen arbeiten auf drei Ebenen. Mit historischen Fotografien, aktuellen künstlerischen Arbeiten und Interviews von Wissenschaftlern und Umweltschützern. All dies greift völlig selbstverständlich ineinander, verbindet Vergangenheit und Gegenwart. So treffen zum Beispiel kupfer- und silberhaltige Gesteinsbrocken, die Alexander von Humboldt 1802 als Forschungsexemplare der Aufklärung aus Südamerika mitbrachte, auf eine Daguerreotypie, die Hermann Bio 45 Jahre später von dem Universalgelehrten schuf. Diese frühen Fotografien entstanden auf Grundlage von versilberten Kupferplatten, so Esther Rulfs.
Warum können die auf Kupferplatten gedruckt werden? Ja, nur weil das in der Zeit anfängt, dass das Kupfer aus Südamerika nach Swansea in England kommt, dort verarbeitet wird und da in großen Mengen produziert wird. Und nur deswegen ist es ja überhaupt möglich, dass es ein günstiger Rohstoff ist, der jetzt für diese Fotounterlage genutzt wird.
Um 1900 wurde Papier aus Lumpen hergestellt. Eine Fotoserie zeigt Frauen in einer riesigen Halle stehend Altkleidung sortieren aus Baumwolle, die von Sklaven auf den Baumwollfeldern der Südstaaten geerntet wurde. Billigste Arbeitskräfte hier wie da, mit dem Ziel, so die Fotohistorikerin,
die Produkte auch so günstig anbieten zu können, dass die halt auf einem Markt auch rentabel sind und eigentlich zu diesem Massenprodukt, was die Fotografie ja im Laufe des 19. Jahrhunderts geworden ist, aufsteigen kann.
Trotz ihres komplexen Konzepts wirkt die tolle aufklärerische Ausstellung an keiner Stelle überfrachtet. Auch die Ausstellungsarchitektur stimmt. Containerwände zum Beispiel, die die Kapitel hier untergliedern, verweisen noch einmal auf die weltweiten Zusammenhänge der Geschichte. Und die konzentrierte Auswahl der Fotografien führt dazu, dass jede einzelne als Beispiel für die hier verhandelten Probleme oder Entwicklungen gelesen werden kann. Am Ende steht der Besucher dann vor seinem Spiegelbild und muss Rechenschaft leisten. Ein Computerprogramm beamt ihm ein Handy in die Hand und liefert angesichts von 1 Billion Handyfotos jährlich ununterbrochen Zahlen über unseren horrenden Energie- und Rohstoffverbrauch vom Handy bis zur Cloud.
Annette Schneider über die Ausstellung Mining Photography. Sie wird morgen im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe eröffnet. Und nun ist Lotta Wieden am Zug. Sie hat die Feuilletons vom 15. Juli gelesen.
Befremdet sein. Ein schönes Wort eigentlich. Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat es benutzt, nachdem die Generaldirektorin der Documenta 15, Sabine Schormann, erst lange Zeit nichts und dann eine, nun sagen wir, unbefriedigende Erklärung zum aktuellen Documenta-Debakel veröffentlichte. Eine Erklärung, in der, so Moritz Baumstieger in der Süddeutschen Zeitung, Sabine Schormann erneut alle Verantwortung von sich wies, um diese in kleine Portionen gestückelt anderen zukommen zu lassen. Schaumanns Darstellungen zu den Abläufen in den vergangenen Monaten seien so nicht zutreffend, hatte ein Sprecher Claudia Roths die Schaumann-Erklärung kommentiert. Ist das wirklich möglich, dass Schaumann hier blöfft oder gar lügt, fragt nun Swantje Karich in der Welt. Ähnlich Moritz Baumstieger in der Süddeutschen. Entweder ist die Generaldirektorin in ihrer Wagenburg tatsächlich der Meinung, alles richtig gemacht zu haben, oder sie hat den Überblick verloren, oder sie sagt absichtlich nicht die Wahrheit. Befremdet sein ist, laut Duden, ein unwilliges Erstauntsein, ein eigenartiges und zugleich unangenehmes Berührtsein von etwas, zum Beispiel einem nicht korrekten Verhalten. Ein schönes Wort auch deshalb, weil es deutlich macht, dass dem oder der Befremdeten etwas geschieht, ganz passiv also, sich diese Person aber nicht persönlich getroffen fühlt, sonst wäre sie ja verärgert oder wütend. Und wie geht es nun weiter mit der Documenta? Die Lösung für die Welt? Alle müssen dringend mit allen reden. An diesem Freitag will sich der Aufsichtsrat der Documenta in einer Sondersitzung mit den Vorfällen befassen. Vielleicht geht es danach ja voran. Andere Konflikte werden uns vermutlich noch länger beschäftigen. Thorsten Bunecker und Andrea Gaffrich beschäftigen sich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit der Ukraine. Genauer, wie sich der von Russland begonnene Krieg möglichst schnell beenden lässt. Bunecker, Friedens- und Konfliktforscher an der Universität Marburg, und Gaffrich, Politikwissenschaftlerin an der Universität Gießen, vertreten folgende These. Forderungen nach einem sofortigen Waffenstillstand und Appelle zu prompter Aufnahme von Verhandlungen sind keine gute Idee. Denn entscheidend für den Erfolg von Waffenstillstandsverhandlungen ist, dass die Verhandlungsoption nicht als Schwäche, sondern als Gelegenheit interpretiert wird, die eigenen Kosten in Grenzen zu halten. Genau dazu, schreiben Bunecker und Gravich, tragen Waffenlieferungen bei. Ebenso dazu, die strategischen Kapazitäten des Aggressors einzudämmen. Insofern, so die Autoren, besteht auch kein prinzipieller Gegensatz zwischen der militärischen Unterstützung der Ukraine und einem Interesse, den Krieg durch Verhandlungen zu beenden. Ebenfalls über den Krieg, aber aus ganz anderer Perspektive, berichtet der Berliner Tagesspiegel. Anastasia Tränkler stellt hier den Podcast »Hallo, du bist ausländischer Agent« der beiden Russinnen Olga Tschurakowa und Sonja Greusmann vor. Vor etwa einem Jahr setzte das russische Justizministerium die beiden Journalistinnen auf die Liste der sogenannten ausländischen Agenten. Danach, berichtet Greusmann, fühlte es sich so an, als ob meine ganze Welt zusammenbrechen würde. Und Tschurakowa ergänzt, alles, was vor dem 24. Februar passiert ist, fühlt sich so an, als ob es in einem anderen Leben passiert ist. Beide haben ihren Job verloren, beide haben Russland in den ersten Wochen nach Kriegsbeginn verlassen. Mittlerweile sind 22 Folgen entstanden, Geschichten über Proteste in der Moskauer Innenstadt gegen Zensur, Erzählungen vom Umzug ins Ausland. Man dürfe sich nichts vormachen, sagt Greusmann. Die Regierung ist gut darin, den Menschen im Land den Zugang zu freien Informationen zu verweigern. Doch gerade hier hätten Sie und Tschurakowa mit Ihrem Podcast einen Vorteil. Weil Podcasts in Russland keinen allzu großen Stellenwert haben, sind unsere Aufnahmen für die Menschen im Land noch frei zugänglich.
Lotta Wieden hat für Fazit die Kulturseiten vom Freitag gelesen. Am Mikrofon verabschiedet sich Sigurd Brinkmann. Eine gute Nacht wünsche ich.